Intelligenztests sind sehr umstritten, aber offenbar ist dem Menschen irgendwie danach auch Intelligenz in eine messbare und damit vergleichbare Einheit zu verwandeln. Die Kritiker, die finden diese Tests aus ganz unterschiedlichen Gründen problematisch. Zum einen würden sie nur einen oder einige Aspekte, aber niemals alle erfassen. Die Intelligenzforschung sei ideologisch belastet, sagen andere, und es gäbe auf jeden Fall methodische Fehler, da sind sich fast alle Kritiker einig. Oder schlicht, Intelligenz lässt sich nicht messen. Die machen sich leicht. Das sind so im Wesentlichen die Kritikpunkte. Aber natürlich gibt es nicht nur Kritiker, sonst gäbe es die Tests ja nicht. Und wir haben hier bei D-Radio Wissen einen ausgesprochenen Befürworter der Intelligenztests. Mir ist ja zugeschaltet Professor Dr. Detlef Rost von der Uni Marburg. Er ist Psychologe, Pädagoge und forscht zum Thema Intelligenz und Hochbegabung. Herr Rost, vorab die naheliegende Frage, was genau misst denn nun eigentlich ein Intelligenztest?
Ja, vielleicht kann man erstmal sagen, dass diese Argument, ja, die gegen Intelligenztests gemessen werden, ja belegt werden müssten. Und meines Wissens sind alle drei Argumente ganz leicht zu entkräftigen. Aber was Intelligenz messen? Intelligenztests messen ein für sich die Denkfähigkeit einer Person. Das heißt, die Fähigkeit einer Person, neue, für diese Person bislang nicht bekannte Probleme effektiv zu lösen, aus den Erfahrungen, die die Person macht, dann zu lernen. Und dann die gewonnenen Einsichten auf andere neue Situationen zu übertragen. Und das möglichst schnell und nicht langsam.
Wie macht man das dann konkret in so einem Test? Wie sieht das aus?
Ja, das sind standardisierte Testaufgaben. Die werden in langen Versuchsreihen entwickelt. Und dann sucht man sich solche Aufgaben heraus, von denen man weiß, durch viele Forschung seit fast 100 Jahren, dass sie besonders kennzeichnend sind für diese intellektuelle Leistung. Und die werden unter sehr standardisierten Bedingungen vorgegeben. Das heißt, dass das unabhängig ist von dem jeweiligen Durchführer. Und aufgrund der Ergebnisse kann man dann eine Aussage über die intellektuelle Leistungsfähigkeit des Menschen machen. Und zwar misst man das meistens so, dass man den Abstand vom Durchschnitt der jeweiligen Bezugsgruppe, Jungen, gleichaltrige Mädchen oder was immer das ist, misst. Das heißt, wer weit über dem Mittelwert liegt, der ist deutlich intelligenter, und wer weit unter dem Mittelwert liegt, der ist deutlich weniger intelligent.
In diesen Tests ist es ja, glaube ich, oft so, dass es darum geht, dass man bestimmte Muster erkennt, sei es nun in Zahlenreihen oder in grafischen Abbildungen oder bei sprachlichen Sachen. Warum ist das so wichtig, diese Fähigkeit?
Ja, das ist die Fähigkeit, Gesetzmäßigkeiten und Regeln zu erkennen. Und das ist etwas, was ganz typisch für intellektuelle Problemlösung ist. Das heißt, wenn es Probleme gibt, dann muss man erkennen, welche Ursachen, welche Regeln, welche Gesetzmäßigkeiten verursachen diese Probleme, damit man dann entsprechend auch korrigierend eingreifen kann. Also das ist ein Prototyp für eine Vielzahl von Aufgabenstellungen, die den Menschen im täglichen Leben begegnen. Das heißt, da gibt es Gesetzmäßige und gibt Zusammenhänge. Dort, wo es keine Zusammenhänge gibt, da helfen natürlich auch Intelligenztests nicht. Wo Chaos ist, da kann also niemand Strukturen reinsehen. Aber Strukturen zu erkennen, das ist das, was wir brauchen zur Lebensbewältigung in unserer technisierten Umwelt.
Sagen solche Tests eigentlich auch was aus über Persönlichkeitsmerkmale?
Nein. Das sollte man durchaus trennen, also Psychoneurotizismus oder Geselligkeit oder Gewissenhaftigkeit oder andere Sachen, das sind Bereiche, die man von dieser kognitiven Leistungsfähigkeit deutlich abtrennen sollte. Und deswegen wird, obwohl Intelligenz natürlich auch zur Persönlichkeit eines Menschen gehört, wird in der Psychologie häufig von Leistungstests gesprochen. Das sind so Schulleistungstests oder Intelligenztests, also kognitive Leistungen abgefragt werden. Und auf der anderen Seite von Persönlichkeitstests, wo Einstellungen, Meinungen, Werthaltungen und so weiter abgefragt werden.
Jetzt gibt es ja mehrere Tests, die zur Anwendung kommen.
Viele,
genau. Oder also so ein paar. Wie viele sind das ungefähr, die regelmäßig oder überwiegend genutzt werden?
Das weiß ich nicht. Weltweit sind da bestimmt mehr hundert. In Deutschland dürften sich das so 8 oder 10 sein, die besonders häufig angewendet werden.
Gut, dann bleiben wir mal bei denen vielleicht. Wenn ich jetzt unterschiedliche dieser Tests mache, schneide ich dann auch immer ungefähr gleich ab?
Das kommt darauf an, welche Schwerpunkte die Tests legen. Intelligenz ist hierarchisch aufgebaut. Man muss sich das vorstellen wie so ein Stammbaum. Ganz oben der breiteste Faktor, das ist die globale allgemeine intellektuelle Leistungsfähigkeit, über die ich jetzt gesprochen habe. Und die zerfasert sich in einige Unterfacetten, die noch etwas Spezifisches messen. Zum Beispiel die Raumvorstellung oder die Verbalfähigkeit oder das Gedächtnis oder die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit. Die hängen aber alle miteinander zusammen. Und je nachdem, welche Schwerpunkte natürlich so ein Test legt, kriegt man ein bisschen andere Werte raus. Wenn aber die Tests ähnlich aufgebaut sind, dann messen die ziemlich das Gleiche.
Warum wird Intelligenz überhaupt getestet? Was mache ich denn dann mit dem Ergebnis eigentlich? Ich habe da eine Zahl und kann sagen, hohoho, ich bin besonders schlau.
Ja, Intelligenztestung ist wie jede psychologische Testung kein Selbstzweck. Da steht immer eine Fragestellung dahinter. Und wenn man so eine vernünftige Fragestellung hat, dann können Intelligenztests sehr hilfreich sein. Beispielsweise, soll mein Kind aufs Gymnasium gehen, wird es intellektuell nicht unterfordert, wenn es auf der Hauptschule bleibt? Oder Vorhersage des Berufserfolgs oder Vorhersage des Studienerfolgs. Welche Studenten sind für das Studium besonders geeignet, welche nicht? Oder für Elite-Studiengänge? Oder wenn ich einen Betrieb habe und ich suche Mitarbeiter, welche Mitarbeiter sind besonders erfolgversprechend? Es gibt sehr, sehr, sehr viele Beispiele, wo man die Intelligenz misst und dann das mit dem Ergebnis nutzvolle Entscheidungen für die Gesellschaft machen kann. Wenn man also anstatt, sagen wir mal, eines rein spontanen Einstellungsinterviews, was ja weit verbreitet ist, bei Betrieben Intelligenztests zur Mitarbeiterauswahl mit heranziehen würde, dann würde man Milliarden, volkswirtschaftlich Milliarden sparen.
Das ist ja mal eine These. Im Alter sieht es ja immer ein bisschen schlecht aus. Man wird kleiner, runzliger, dafür rundlicher oft. Bleibt denn wenigstens die Intelligenz so, wie sie ist?
Ja, leider nein. Gut. Also es kommt drauf an. Es gibt zwei grobe Subfacetten der Intelligenz. Das eine ist die Grundintelligenz, die ein bisschen stärker biologisch verankert ist. Und das andere ist, das nennen wir kristalline Intelligenz, das ist die Intelligenz, die sich in den Bildungsinhalten manifestiert. Und die Grundintelligenz, die hat ihren Höhepunkt so mit 20, 25, 28 Jahren und dann fällt sie langsam ab. Aber das ist nicht so dramatisch, denn diese kristalline Intelligenz, also die Grundintelligenz, die sich in Bildungsinhalten, Bildungsanregungen manifestiert hat, die bleibt konstant oder bei manchen Menschen steigt sie sogar auf und das kann das kompensieren. Deswegen ist es also lange Zeit gar nicht merkbar, dass die biologische Grundintelligenz abfällt und die kristalline Intelligenz, also diese Bildungsinhalten geschärfte Intelligenz, die steigt an, das kompensiert das. Und nur sehr spät im Alter, wenn also wirklich starke physiologische Abbauprozesse ansetzen, dann ist natürlich vorbei. Ne?
Herzlichen Dank, Professor Dr. Detlef Rost. Er forscht in der pädagogischen Psychologie zum Thema Intelligenz und Hochbegabung an der Uni Marburg. Intelligenz, das ist unser Tagesthema heute und dazu können Sie sich selbstverständlich gerne äußern bei Facebook oder auch Google+, ganz nach Vorliebe.